Ja, ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein hier in Wetzlar. Es ist ungefähr 30 Jahre, ein bisschen mehr als 30 Jahre her, dass meine Frau Anke, die auch heute mit mir hier ist, und ich in einer Gemeindeversammlung unserer damaligen Gemeinde, der FEG Gießen, saßen und zwei Hauskreise begehrten Aussendungen, und zwar dahin, wo sie eh schon wohnten, um dort eine Gemeinde zu gründen, und zwar hier in Wetzlar. Und wenn ich jetzt sehe, der Matthias hat mir euer neues Gemeindehaus vorhin gezeigt und ich dachte, wow, was kann Jesus in 30 Jahren entstehen lassen, dadurch, dass einige wenige dem folgen, was Gott auf ihr Herz gelegt hat. Und wenn ihr in 2 Wochen darüber zieht und die Einweihung habt, könnt ihr dann schon mal langsam darüber nachdenken, was passiert, wenn der Raum zu klein wird. Aber ihr habt hier ja noch Ausweichfläche, von daher ist das dann auch okay. In diesem Gottesdienst, in der Predigt, geht es um 2 Themen, die normalerweise in Gemeinden gar nicht so häufig zur Sprache kommen. Nämlich die Themen Kinder und die Themen Armut und die Verknüpfung der beiden. Die Predigt steht unter dem Motto, wenn Teilen Leben verändert. Und es gibt da im Neuen Testament diese schöne Begebenheit, die hat zu tun mit 5 Broten und 2 Fischen. Und für diejenigen, bei denen es jetzt nicht klingelt, erzähle ich die kurz nochmal. Jesus sprach vor einer großen Menge von Menschen. Es sollen 5000 gewesen sein. Vielleicht waren es sogar sehr viel mehr. Und es wurde langsam Abend. Und die Zuhörer waren so fasziniert von dem, was Jesus da sagte, dass sie völlig vergaßen, dass sie ja noch was zu essen kaufen mussten. Und die Ladenöffnungszeiten damals wurden rigoros eingehalten und es gab auch nicht wie heute noch Tankstellen, wo man nachts um 12 nochmal eine Cola und eine Tüte Chips kaufen konnte. Und so machten die Jünger Jesus darauf aufmerksam und sagten, Jesus, die hören dir so fasziniert zu, aber lass sie gehen, weil sie müssen sich noch etwas zu essen kaufen. Und dann heißt es dort, und ich liebe diesen Vers besonders in der englischen Bibel, denn es heißt dort, Jesus hatte Compassion. Jesus hatte Mitgefühl. Jesus wusste, dass die Menschen nicht nur von den guten Worten lebten, sondern was Handfestes zu essen brauchten. Sein Vater kannte Tricks, wie man Essen vom Himmel regnen lässt. Im Alten Testament gab es Situationen, wo Manna vom Himmel regnete. Es wäre eine Kleinigkeit für Jesus gewesen, das zu tun. Er hat es aber nicht getan. Er hat etwas sehr Außergewöhnliches getan. Und zwar drehte Jesus sich zu seinen Jüngern, die ihn gerade darauf aufmerksam machten, und sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Ein Satz, der bis heute nichts an seiner Deutlichkeit verloren hat. Gebt ihr ihnen zu essen. Es war ein kleiner Junge, ein Kind, der hatte einen Korb dabei, weil er gerade vom Einkaufen kam. 5 Brote, 2 Fische. Und die Menschen damals machten eine Erfahrung, die auch wir heute machen können, nämlich, wer teilt, wird reicher. Und alle haben etwas davon. Und selbst wenn wir meinen, nicht viel zu geben haben, können wir Überraschungen erleben. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es euch hier in Wetzlar so geht, wie es den meisten Menschen in Deutschland geht. Uns geht es gut. Uns geht es sogar sehr gut. Das heißt nicht, dass wir keine Wünsche offen haben. Das heißt auch nicht, dass nicht auch wir es erleben, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Aber uns geht es fast allen sehr, sehr gut. Und die Frage ist, wem wir das eigentlich verdanken. Verdanken wir das vielleicht unserer Leistungskraft, die nur so lange reicht, bis die nächste Grippewelle übers Land fegt und wir da niederliegen? Oder verdanken wir das unserem Wissen, unseren Fähigkeiten, die oft nur so lange gefragt sind, bis jemand Neues in die Firma kommt, der mehr weiß, der mehr kann, der uns aus unserem Job rauskickt? Vielleicht denken wir ja auch, dass wir es uns im Grunde genommen verdient haben, so zu leben, wie wir leben. Und dann gibt es einige, und die gibt es leider auch unter uns Christen, die denken allen Ernstes, dass es uns so gut geht, weil wir einfach gut sind. und weil Gott gar nichts anderes übrig bleibt, als uns gute Menschen so zu segnen. Ist es nicht erschreckend, wie selten wir in unserem Alltag darüber nachdenken, wie gut es uns eigentlich geht? Ist es nicht erschreckend, wie selten uns das Wort Danke über die Lippen kommt? Und ich glaube, wir denken nicht so häufig darüber nach, weil wir einfach davon ausgehen, dass es nicht nur uns so gut geht, sondern auch unseren Kindern, unseren Enkeln und den Generationen nach uns. Aber die Älteren unter uns wissen, dass das auch in Deutschland nicht immer der Fall war und dass wir auch Zeiten hier erleben mussten, in denen es ganz anders ist. Und weltweit sieht das ohnehin völlig anders aus. Da gibt es diese schöne Geschichte in dem sehr zu empfehlenden Buch von Shane Claiborne, Ich muss verrückt sein, so zu leben. Und er erzählt von zwei Männern, die sich treffen. Und der eine Mann sagt zum anderen, er hätte eine Frage an Gott, aber er hätte Angst, diese Frage zu stellen. Darauf sagt sein Freund, ja, hör mal, du kannst mit Gott über alles reden. Wieso stellst du die Frage denn nicht? Was ist das denn für eine Frage, die du hast? Und warum hast du Angst davor, sie zu stellen? Darauf sagt der erste Mann, er würde gerne mal von Gott wissen, warum Gott es zulässt, dass es auf dieser Welt so viel Armut, Leid, Krieg und Hunger gibt. Darauf fragt sein Freund, ja, und warum stellst du die Frage nicht? Wovor hast du Angst? Darauf sagt der Erste, ich habe Angst davor, dass Gott mich dasselbe fragt. Wow, tolle Story, oder? Wir hören das, wir nehmen das vielleicht zur Kenntnis, nicken freundlich und setzen uns anschließend an einen üppig gedeckten Mittagstisch. Was macht das eigentlich noch mit uns, wenn wir in den Medien, in Filmen oder in Zeitschriftenartikeln davon lesen, dass es genug auf der Welt zu essen gibt, aber nicht alle genug zu essen haben? Was macht das mit uns, wenn wir vielleicht die Zahl mal sehen von Kindern, die jeden Tag sterben, nämlich 17.000 Kinder jeden Tag? Diese Kinder sterben an Hunger, der nicht sein müsste. Es gibt genug zu essen. Ich las vor kurzem im Spiegel, dass ein Drittel aller Lebensmittel der Welt vernichtet wird, und zwar nur aus einem einzigen Grund, um den Marktpreis zu halten. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Diese Kinder sterben an Krankheiten, die nicht sein müssten. Es gibt genug Medikamente. Sie sind nur nicht gerecht verteilt und vor allen Dingen nicht zu gerechten Preisen. Und meine Frage heute Morgen ist, ist uns das egal? Schalten wir vielleicht völlig ab oder schalten wir um auf Programme, die uns angenehmer sind, weil sie uns mehr unterhalten, als uns zu hinterfragen? In der Bibel gibt es 3000 Bibelstellen, die sich mit den Themen Armut und Gerechtigkeit beschäftigen. Und das macht deutlich, dass es sich dabei nicht um ein Randthema des Christseins handelt. Sich für Arme zu engagieren, ist nicht was für Leute, die sonst keinen Platz in unseren Gemeinden finden, die vielleicht nicht singen können und deshalb nicht im Chor singen, die vielleicht mit Kindern nicht gut können, deshalb in der Sonntagsschule im Kindergottesdienst nicht arbeiten, die vielleicht zwei linke Hände haben und deshalb sich nie beim Putzen sehen lassen. Nein, diese 3000 Stellen in der Bibel machen deutlich, dass sich um die Armen zu kümmern und für Gerechtigkeit zu sorgen, tatsächlich Gottes Herzensanliegen ist. Das sind mehr Stellen als unsere Lieblingsthemen, Heilung, Segen, Gebetserhörung und so weiter. Gott will, dass wir uns um Menschen kümmern, die zu den Armen in dieser Welt gehören. Und er will uns daran beteiligen. Er möchte, dass wir von dem abgeben, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Und das heißt tatsächlich, wir müssen neu darüber nachdenken, wie wir als Christen mit Armut umgehen. Und wir können das in Deutschland auf dem Hintergrund tun, dass wir Gott dankbar sein können für alles, was er uns gibt. Ich vermute mal, dass jetzt in einigen eurer Köpfe folgende Gedanken sind. Weißt du was, Steve, das war jetzt so deutlich, du kannst jetzt Amen sagen. Wir haben es verstanden, wir haben es auch nicht zum ersten Mal gehört. Insofern, wir wissen es. Ich selbst habe mich mit diesen Themen überhaupt nicht beschäftigt für sehr viele Jahre meines Lebens. Um genau zu sein, 45 Jahre lang. Wenn es in der Bibel heißt, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann habe ich das immer so interpretiert, dass das im übertragenen Sinn gemeint ist. Brot des Lebens verteilen war für mich Evangelisation. Ich habe über 19 Jahre mit Pro Christ gearbeitet, teilweise als Pressesprecher. Ich habe für Christiwill die Pressearbeit gemacht, für Kickoff, für ganz viele überregionale evangelistische Aktionen. Ich habe sogar viele Bücher geschrieben zu dem Thema, die sich mit dem Glauben befassen oder über die Art und Weise, wie wir den Glauben anderen mitteilen. Meine Geschichte ist so, dass ich in einer Bibelschule aufgewachsen bin, habe also das Evangelium intravenös als Baby schon verabreicht bekommen. Diese Bibelschule war nicht nur ein theologisches Seminar, sondern es hatte auch noch ein Missionshaus. Die haben über 100, 150 Missionare in alle Welt hinausgeschickt. Und mein Gebet als Jugendlicher war immer, Herr, schick mich niemals nach Afrika. Ich wollte weder die Hitze, noch wollte ich diesen gekochten Maisbrei essen und in Strohhütten zu leben und auf dem nackten Lehmboden zu schlafen, konnte ich mir auch nicht so toll vorstellen. Aber vor 11 Jahren hat Jesus mir Stück für Stück die Augen geöffnet und hat mir meinen blinden Fleck gezeigt. Die Geschichte würde jetzt ein bisschen weit führen, wie er das gemacht hat. Ich habe ein komplettes Buch dazu geschrieben mit dem Titel Der Sehendmacher, wie Jesus mein Herz und meinen Weltblick veränderte. Wie hat er das gemacht? Was war das Entscheidende? Gott hat mich vor 11 Jahren vor eine Frage gestellt, die mir zunächst sehr peinlich war, sehr unangenehm. Und diese Frage lautete, Steve, was tust du eigentlich persönlich dafür, dass es weniger arme Kinder auf dieser Welt gibt? Und meine Antwort auf diese Frage war sehr einfach und sehr peinlich, denn sie bestand nur aus einem Wort und dieses Wort hieß nichts. Nichts tue ich dafür. Und Gott war offensichtlich der Meinung, dass er das ändern sollte und so hat er mich in diese Aufgabe bei Compassion gestellt. Und er hat mir deutlich gemacht, dass Armut zu überwinden und sich auf die Seite der Entrechteten, der Armen, der Benachteiligten zu stellen, tatsächlich eins seiner Herzensanliegen ist. In der gesamten Bibel finden wir immer wieder Aufforderungen, dass es unsere Aufgabe ist oder neu werden soll, sich um die Bedürftigen und Armen auf dieser Welt zu kümmern. Aber können wir das? Haben wir nicht auch oft nur 2 Fische und 5 Brote? Und das soll dann reichen? Das sollen wir auch noch teilen? Die Jünger damals hatten ja auch knurrende Mägen. Die haben Jesus ja auch den ganzen Tag zugehört. Und so hätte es eigentlich nahegelegen, dass sie sich erstmal selbst eine Scheibe abschneiden vom Brot und ihren Teil vom Fisch essen. Und dann hätten sie ja den Rest verteilen können. Aber, und dieser Satz ist mir sehr, sehr wichtig, Jesus möchte nicht das gebrauchen, was wir ihm übrig lassen. Sondern er möchte das vermehren, was wir ihm im Vertrauen geben. Und es wird immer noch genug für uns selbst übrig sein. Interessanterweise war es damals ein Kind, das zum Teilen bereit war, ein kleiner Junge. Sehr wahrscheinlich war der so klein, dass er noch keine Vorschule besucht hatte, denn rechnen konnte der nicht. Der hätte sich ja ausrechnen können, dass die Gleichung 2 Fische, 5 Brote, 5000 Menschen nicht aufgehen konnte. Er hat sich keine Gedanken darüber gemacht. Dieses Kind hat sich auch keine Gedanken darüber gemacht, was wohl die Mutter sagen wird, wenn es ohne den Einkauf nach Hause kommt. Nein, dieser Junge war einfach bereit, das zu geben, was er gerade hatte. Das zur Verfügung zu stellen, was er gerade hatte. Und das ist ein gutes Beispiel, von dem wir lernen können. Es gibt ein schönes Lied von Hella Heitzmann, wo es im Refrain immer heißt, ein Tropfen auf den heißen Stein kann der Anfang eines Regens sein. Es kommt nicht darauf an, wie viel wir geben, sondern dass wir geben. Und Jesus wird etwas daraus machen. Es gibt sehr viele verschiedene Definitionen von Armut. Die Weltbank definiert Armut so, dass extrem arm die Menschen sind, die weniger als 1,90 Euro ungefähr am Tag zur Verfügung haben. Ich füge diesen verschiedenen Definitionen von Armut noch eine hinzu, und die heißt: Arm ist, wer nicht teilen kann. Arm ist, wer nicht teilen kann. Und zwar entweder, weil er nichts hat, was er teilen kann, oder weil er nicht teilen will. Die, die nicht teilen wollen, sind genauso arm. Was kann das für uns bedeuten, wenn wir diesem Herzensanliegen Gottes entsprechen wollen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Gemeinden unsere Stärken wieder neu erkennen. Es gibt da eine Situation im Neuen Testament, wo Jesus seine Jünger fragt: Was denken die Leute eigentlich hier so von mir? Was sagen die, wer ich bin? Und jeder der Jünger hat eine andere Antwort. Die einen sagen, ja, die Leute sagen, du bist der wiederauferstandene Johannes der Täufer. Der nächste kommt und sagt, ja, ich habe gehört, du sollst der wiedergekommene Elia sein, der Prophet. Und Jesus dreht sich zu seinen Jüngern und sagt, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Was denkt ihr eigentlich? Und dann ist es dieser vorlaute Simon, der die Klappe mal wieder aufreißt und der sofort sagt, du bist der Gesandte, du bist der Christus, du bist der, auf den wir gewartet haben, du bist der Messias. Und quasi als Retourkutsche dreht Jesus sich zu Simon und sagt, und weißt du was, du hieß bisher Simon, du wirst jetzt aber Petrus heißen, der Fels. Auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und nichts und niemand wird diese Gemeinde überwinden. Die Gemeinde ist die einzige Institution, die von Jesus gegründet wurde. Jesus war ja Sohn eines Zimmermanns, insofern hätte es eigentlich nahegelegen, dass er so ein kleines mittelständisches Unternehmen gegründet hätte, so alternative Möbel, Jesus und Söhne. Hat er nicht gemacht. Jesus hat keine Firma gegründet, hat keinen Verein gegründet, er hat keinen Fanclub gegründet, und vor allen Dingen keinen Kuschelclub der Erretteten. Die einzige Institution, die Jesus gegründet hat, ist seine Gemeinde. Und zwar mit einem Auftrag versehen. Und dieser Auftrag lautet, Gottes Liebe in der Welt zu verbreiten. Sich für Gottes Anliegen einzusetzen. Soweit die gute Nachricht. Jetzt kommt die Herausforderung. Denn die Gemeinde besteht nicht aus Gemäuer. Und auch wenn ihr sonntags morgens sagt, ich gehe in die Gemeinde und meint, ihr geht hier in dieses Haus oder in irgendein Haus, dann ist das nicht die Gemeinde. Sondern die Gemeinde besteht nicht aus Gemäuer. Die Gemeinde besteht aus lebendigen Steinen, aus dir und mir. Wir sind die Gemeinde. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, Gottes Liebe zu verbreiten. Und es ist unsere Aufgabe, etwas für die Menschen zu tun. Und Jesus möchte, dass wir darin Vorbilder sind. Vorbilder, Vorreiter, wenn es darum geht, das zu verteilen, was er uns gegeben hat. Und deshalb sollen wir und gerade auch im reichen Deutschland das Teilen wieder ganz neu lernen. Und das nicht nur im weltweiten Kontext, sondern das beginnt schon hier. Das beginnt in eurer Nachbarschaft. Das beginnt hier in Wetzlar. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich für ein Patenkind in Äthiopien oder Ecuador zu engagieren, wenn uns das Kind in der Nachbarwohnung egal ist. Es beginnt schon hier. Ich weiß, dass viele von euch sich schon engagieren. Das ist gut so. Und trotzdem ist noch so viel möglich. Und vielleicht können wir nicht die ganze Welt retten, aber wir können die Welt eines Kindes, die Welt eines Menschen nachhaltig verändern. Und das, wie gesagt, auch schon hier. Ihr bezieht jetzt bald ein neues Gebäude. Das Gebäude ist nicht für euch, auch wenn ihr es gebaut habt. Das Gebäude ist für die, die ihr mitbringt. Und ihr könnt euch ja auch mal die Frage stellen, was Wetzlar fehlt, wenn es diese Gemeinde nicht mehr gäbe. Würden die Menschen das hier überhaupt merken? Oder würden die irgendwie sagen, ja, da gab es so ein paar religiöse Spinner, die haben sich immer im Blankenfeld, ja, das ist ja nicht mehr. Ja, aber sie sind irgendwo. Würden die es merken? Von daher, es beginnt hier, aber es bleibt nicht hier. Wir können so viel tun. Beim Propheten Jesaja im Alten Testament geht es auch um das Thema Teilen und auch um das Thema Brot. Dort heißt es in Jesaja 58, Vers 7, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Die Menschen damals haben sich gefragt, warum so viele ihrer Gebete nicht erhört wurden. Und die haben nicht nur gebetet, sondern die waren im Grunde Worship-Weltmeister. Die kannten sehr wahrscheinlich alle Lieder auswendig. Die haben sie schon tausendmal gesungen. Die wussten auch ganz genau, wie man die drei Strophen 12-mal wiederholt. Die waren total firm in den Dingen. Aber sie stellten fest, Gott hört uns nicht zu. Es interessiert Gott nicht, was wir singen. Es interessiert ihn nicht, was wir beten. Und dann so typisch menschlich haben sie gedacht, noch eine Drehung. Wir fasten jetzt. Und Gott sagte, interessiert mich nicht. Und dann haben sie gedacht, jetzt setzen wir noch einen drauf. Jetzt kasteien wir unsere Leiber, jetzt fügen wir uns selbst Schmerzen zu. Das muss Gott doch hören. Der muss das doch sehen, wie angestrengt wir ihn anbeten. Und es interessierte Gott überhaupt nicht. Und so war der Vorwurf in Jesaja 58, Vers 3, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Und die Antwort Gottes kam sehr prompt und war sehr deutlich und hieß, ich habe euch vergessen, weil ihr die anderen vergesst. Ich höre euch nicht mehr zu, weil ihr die Armen ignoriert. Klare Frage, einfache Antwort. Interessanterweise steht dort bei Jesaja, brich dem Hungrigen dein Brot. Und im Brotbrechen wird es offensichtlich, dass jeder etwas abbekommt. Und zwar nicht nur die Scheibe, die ihm zusteht, sondern im Teilen, im Brotbrechen scheint sich das Brot zu vermehren. Was kann das für uns bedeuten, wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, vielleicht sogar über die reine Nahrung hinaus? Es bedeutet, dass wir ganzheitlich denken müssen und den Armen, Entrechteten, Benachteiligten umfassend helfen sollen. Und wir können sicher nicht dafür sorgen, dass die Welt für alle zum Paradies wird. Aber wir sollten uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass sie für immer weniger Menschen die Hölle ist. Und wenn wir uns fragen, wie wir das machen können, dann wird es euch nicht verwundern, dass ich als Direktor eines Kinderhilfswerks sage, fangt mit den Kindern an. Fangt mit den Kindern an. Es ist völlig logisch, wenn wir wollen, dass es morgen weniger arme Menschen auf der Welt gibt, dann müssen wir heute dafür sorgen, dass es weniger arme Kinder auf der Welt gibt. Interessanterweise legte Gott damals zur Zeit Jesajas eine Verheißung darauf, wenn das Volk den Blick für die Armen bekommt und die Armen unterstützt. Und das steht in Jesaja 58, Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Und das bedeutet, wer teilt, erhält ein Geschenk. Und wie sich das im Leben von Kindern, von Jugendlichen auswirken kann, dazu habe ich euch einen kleinen Film mitgebracht. Das sind 4 Studenten, die euch ganz kurz erzählen, wie das in ihrem Leben aussah.
it was lunchtime. We were sitting around a table and we were all holding hands. And my father was praying for the lunch that we were about to eat. But there was only one problem. Our table was empty.
My earliest recollections is finding myself at the age of 5, roaming the streets, eating from dumpsters.
We were not able to have food at all.
We were forced to live with 17 of our other relatives in a very small shanty.
No toilets.
A lot of crime.
No running water.
Rape for children.
If you want to be out of poverty, then you have to deal with drugs.
Some of my friends were actually sold into prostitution.
Kids dying for preventable causes. And as darkness engulfs the place, the devil takes over.
One morning, I just woke up that, you know, my uncle is just touching me in some parts of my body that I just thought to myself that this can't be happening.
One day, my father was murdered right next to my mother. And I knew that moment that my life had changed.
I watched as my 10-month-old sister died in the laps of my mother out of starvation.
My relatives would always tell me, Michelle, you are so ugly. You will become nothing but a thief and a drug addict when you grow up. And those were the words that I heard from people whom I expected to love and take care of me.
Poverty had told me I am hopeless, I am nothing, and I believed that. But right in the middle of this desperation, it was then that compassion intervened.
One Sunday morning, my Aunt Carol, she's the only Christian person that I know during that time, she woke me up and said that we have to go to this church, and she registered me.
What joy and dancing came to my home at the news that I'd finally got a sponsor.
I received my first letter, and it told me, you are my first friend outside my continent.
She said words like, Richmond, I love you.
And that lightened me up.
My sponsor told me, Michelle, you are beautiful. You are precious to us, and we love you. And the words touch the very depth of my heart and soul.
18 years later, here I am, a child rescued from hopelessness by a young person.
My life was changed.
My life was changed.
My life was changed by a teenager who sponsored me.
One teenager changed my life.
She was 15 years old. Her name is Ashley.
Her name was Heather. I called her mom.
My name is Michelle.
My name is Tony.
My name is Jimmy.
My name is Richmond.
And one act saved my life.
And one act
saved my life.
Saved my life.
Will you act?
Jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, denke ich, was Teenager können, kann ich auch. Und nach dem nächsten Lied habe ich noch Gelegenheit, kurz etwas zu Compassion zu sagen. Und ich werde Sie einladen, dabei zu sein, mitzuhelfen, dass mehr Kinder eine solche Geschichte erleben können. In seinem bereits erwähnten Buch hat Shane Claiborne einen Satz geschrieben, den ich mir sofort mit Textmarker angemarkert habe, als ich ihn gelesen habe. Und dieser Satz heißt, Christen sind nicht berufen, cool zu sein. Sie sind berufen, außergewöhnlich zu sein. Christen sind nicht berufen, cool zu sein. Sie sind berufen, außergewöhnlich zu sein. Ich kenne manche Christen, die wollen dermaßen cool sein, dass egal wo sie hergehen, man hat immer den Eindruck, hinter ihnen beginnt es zu schneien. Unser Auftrag ist es nicht, cool zu sein. Es gibt genug coole Menschen auf der Welt. Wir müssen uns nicht da einreihen, sondern als Christen sollen wir außergewöhnlich sein. Und das ist möglich. Und damit komme ich zum Schluss der Predigt. Wenn Jesus uns auffordert, gebt ihr ihnen zu essen, was heißt das dann für uns? Es heißt, dass wir nicht aufhören, wenn wir schon helfen, oder dass wir neu anfangen, wenn wir noch nichts tun. Es heißt, dass wir unser Leben nicht verschenken wollen für nichtige, unsinnige Dinge, sondern dass wir außergewöhnlich leben wollen. Und das können wir als Christen. Wir können außergewöhnlich leben, außergewöhnlich ehrlich, außergewöhnlich herzlich, außergewöhnlich engagiert. Und wenn ich diesen Text aus Jesaja richtig verstehe, dann legt Gott darauf einen Segen. Er möchte, dass seine Morgenröte in unserem Leben aufgeht. Ich weiß nicht, wer von euch wie ich fotografiert. Fotografen lieben ja Sonnenuntergänge besonders, weil die so farbenprächtig sind. Aber nach einem Sonnenuntergang kommt unweigerlich die Nacht. Nach einem Sonnenaufgang liegt der ganze Tag noch vor uns. Und das ist das Bild, was hier verwendet wird. Gottes Morgensonne soll in unserem Leben hell aufleuchten. Und das wünsche ich dir von Herzen. Nicht nur, dass dir vielleicht an dem einen oder anderen Punkt der Predigt ein Licht aufgegangen ist, sondern dass Gottes Morgenröte hell in deinem Leben aufleuchtet. Amen.